da hast du im Einsatz für deine Datensouveränität.
Hallo und herzlich willkommen beim Dasu Podcast. Ich bin Karina Filusch, Datenschutzanwältin und externe Datenschutzbeauftragte. In jeder Folge sprechen wir mit einer Expertin oder einem Experten über Datensouveränität, abgekürzt DASU.
Ich bin Aline Weibeler und angehende Juristin. Lasst uns auf jeden Fall ein Abo da, darüber werden wir uns sehr, sehr freuen.
Heute sprechen wir über das Thema Datensouveränität an sich, das Kernstück dieses Podcasts. Was ist DASU überhaupt? Woher kommt es? Gibt es noch andere Begriffe? Und ist das ganze Konzept überhaupt realistisch?
Unser heutiger Gast dazu ist Dr. Malte Engeler. Er ist Richter am Verwaltungsgericht in Schleswig-Holstein. Und bevor es die DSGVO gab, war er Teil der Artikel 29 Arbeitsgruppe, die verbindliche Regelungen herausgegeben hat, wie Datenschutz in der Praxis anzuwenden ist. Außerdem hat er einen eigenen Blog und ist auch öfter Gastautor bei netzpolitik.org, worüber wir auch auf ihn aufmerksam geworden sind. Das alles werden wir euch auf jeden Fall in den Shownotes verlinken.
Datensouveränität. Wo ist eigentlich der Ursprung dieses Begriffes? Man könnte hier als allererstes an das Volkszählungsurteil des Bundesverfassungsgerichts von 1983 denken. Malte, woher kommt dieser Begriff überhaupt?
Also ich habe keine Worthistorie-Analyse jetzt parat. Ich würde aber tatsächlich das Wort Datensouveränität trennen vom Volkszählungsurteil und habe auch nicht das Gefühl, dass das sein Ursprung ist. Damit wäre ich auch schon im Kern an der Kritik des Begriffs, weil ich das Gefühl habe, der Begriff selber ist eigentlich modern oder so, wie wir ihn verwenden oder warum, dass wir ihn verwenden, liegt eigentlich nur daran, dass er vor einigen Jahren in einem bestimmten Kontext gebildet und geprägt und seitdem verwendet wird. Deswegen würde ich Volkszählungsurteil und das Wort Datensouveränität eigentlich trennen.
Aus welchem modernen Kontext kommt das?
Also mir ist der Begriff das erste Mal über den Weg gelaufen, 2011, 12, 13, 14, irgendwo in dem Zeitraum, wo angefangen wurde, und das waren primär so wirtschaftliche Akteure, auch das Bundeswirtschaftsministerium, die Telekom hat da auch gerne mal drauf gepocht, in dem Kontext davon zu sprechen, dass Deutschland datensouverän werden müsse.
Ich würde das auf jeden Fall unterstreichen. Dieser Begriff ist auf jeden Fall ein Trendbegriff. Dieses Gefühl hatte ich nämlich auch. Es kam irgendwann auf und wurde dann gehäuft benutzt und tauchte plötzlich in vielen Zeitungsartikeln oder juristischen Beiträgen plötzlich auf. Und vorher tauchte das eigentlich nie auf. Also auch im Volkszählungsurteil an sich spricht man ja nicht von Datensouveränität. Dort werden eher andere Begriffe verwendet und das wurde dem wahrscheinlich so ein bisschen übergestülpt. Du hast schöne Zitate zum Volkszählungsurteil vorbereitet. Vielleicht ordnen wir als erstes das Volkszählungsurteil ein, oder? Das ist ein Urteil aus 1983. Wann kam es denn zu diesem Urteil? In welcher Situation?
Also das Volkszählungsurteil war eine Reaktion auf Kritik an einer, wie der Name ja schon sagt, einer Volkszählung. Und dem Gefühl von einzelnen Beschwerdeführenden, dass die Befragung zu sehr eindringt in die, ja, man muss wohl Privatsphäre sagen, in die Persönlichkeitsrechte vielleicht präziser, derjenigen, die da befragt wurden.
Wenn man sich heute Beiträge anguckt, leider ist das Urteil vor meiner Zeit gewesen. Ich bin erst 86 geboren. Und wenn man sich Beiträge dazu anguckt, so Dokumentationen, finde ich das sehr, sehr süß, kann man schon sagen, woran die Leute Kritik geübt haben. Und zwar wurde in der Volkszählung unter anderem gefragt, wie groß ist denn ihre Wohnung? Oder wie ist ihre Ausbildung? Und wenn man sich das heute anguckt, was wir heute alles preisgeben im Internet, war das damals wirklich eine ganz andere Realität. Und es ist ganz beeindruckend, dass so viele Leute auf die Straße gegangen sind, genau wegen solcher Fragen, unter anderem natürlich. Da gab es bestimmt noch mehr.
Empfinde ich ganz genauso. Ich mache auch relativ viel so Fortbildung und Grundlagenkurse in dem Bereich Datenschutzrecht. Und da zitiere ich natürlich oder da bespreche ich das Volkszählungsurteil, wenn man dann diese gigantischen Demonstrationen sieht, die da also viele, viele Menschen auf die Straße getrieben haben, die voller Empörung sich gewehrt haben gegen diese beispielslose und freche Befragung durch den Staat. Wenn man das heute sich vorstellen würde, also das sind ganz andere Themen, die Leute auf die Straße treiben und wir haben momentan oder mittlerweile ja eine Situation, in der die Proteste gegen das, was damals scheinbar so furchtbar war, die wirken heute so fast lächerlich, weil alles, vor dem damals gewarnt wurde und auch die Sätze, die das Bundesverfassungsgericht dann geschrieben hat, diese Mahnungen in dem Urteil, die lesen sich heute 40 Jahre später fast, denkt man, alles, was ihr damals als Mahnung formuliert habt, das ist längst Alltag, digitaler Alltag geworden. Und im Grunde ist das Volksjugendurteil deswegen auch für mich, das hat sich fast überlebt. Also nicht fast, es ist im Grunde ein Relikt aus einer Zeit, in der diese Mahnungen noch ansatzweise sinnvoll waren. Heute müsste man das Volksjugendurteil wahrscheinlich ganz anders schreiben.
Welche Zitate hast du denn aus dem Volkszählungsurteil so im Sinn, wenn du an dieses Urteil denkst?
Also es gibt eigentlich für mich immer zwei Kernaussagen, die ich auch jedes Mal zitiere, wenn ich darüber spreche, die mich persönlich bewegen. Das eine ist dieser Satz mit: unter den Bedingungen der modernen Datenverarbeitung gibt es kein belangloses Datum mehr. Das ist so ein Satz, den natürlich Leute immer gerne zitieren, die einen sehr weiten Anwendungsbegriff für personenbezogene Daten vertreten, weil da das Bundesverfassungsgericht im Grunde schon gesagt hat, eigentlich ist alles personenbezogen. Nun ist das nicht die Aussage dieses Satzes, aber diese Aussage, es gibt keine belanglosen Daten, die bleibt ja trotzdem, die hat ja extrem Gewicht, weil man sich im Grunde klar machen muss, dass die De-Anonymisierung mittlerweile, 40 Jahre später, so weit fortgeschritten ist, dass dieser Satz in den 80ern und auch immer sich daran erinnern, was die da meinen mit die modernen Bedingungen der Datenverarbeitungszeit, Stand 1983, dass es heute noch viel, viel wahrer geworden ist. So, das ist die eine Aussage, die ich finde, die hat immer noch Gewicht und die hat Wert. Und dann gibt es diese andere große politische Aussage, die das Bundesverfassungsgericht trifft, indem es sagt, dass mit dem Recht auf informationelle Selbstbestimmung eine Gesellschaftsordnung nicht vereinbar ist, in der BürgerInnen nicht wissen können, wer was wann und bei welcher Gelegenheit über sie verarbeitet. Das ist so diese Hinleitung zu den Sätzen über den Chilling-Effekt, dass wer sich beobachtet fühlt, vielleicht darauf verzichtet, seine Grundrechte auszuüben. Aber der Obersatz, diese Feststellung, mit einer freien Gesellschaft ist es nicht vereinbar, wenn die Leute nicht mehr wissen, was, wann und unter welcher Gelegenheit über sie gespeichert wird. Das sagt das Bundesverfassungsgericht so und stellt damit fest, so Achtung, das müssen wir verhindern. Und jetzt sind wir fast 40 Jahre später und würden sagen, niemand von uns, der eine Wohnung betritt von einem Freund oder einem Bekannten, hat eine blasseste Ahnung, wie viele Mikrofone, Kameras und smarte Geräte eigentlich gerade mithören und mitlesen und mitsehen, was in dieser Wohnung passiert. Das, was das Bundesverfassungsgericht da als zu verhindernde Dystopie beschrieben hat, das ist so deutliche Realität geworden, dass man sich fragt, welche Schutzwirkung hat denn dann eigentlich dieses Recht auf informationelle Selbstbestimmung, wenn wir 40 Jahre später alle Mahnungen überlebt und genau dort gelandet sind, vor dem das Recht eigentlich schützen wollte.
Mir fällt ein positives Beispiel ein, und zwar unterrichte ich oder hatte Polizeistudenten unterrichtet. Und unter anderem geht es dann natürlich auch um Überwachung mit Kameras, also weil ich die im Datenschutz unterrichte. Und oft hatten wir dann das Thema ausdiskutiert, warum darf bei einer Versammlung nicht einfach eine Kamera die ganze Zeit mitfilmen? Warum darf die da nicht oben irgendwo stehen über der Versammlung und das die ganze Zeit mitfilmen? Da kommt dann natürlich auch das Volkszählungsurteil zum Tragen. Und es ist genau dieser Effekt, von dem du berichtet hast, denn wenn man Leute mitfilmt und sie das sehen können, dann kann es unter anderem dazu führen, dass sie vielleicht ihr Recht zu demonstrieren einfach nicht mehr wahrnehmen wollen oder können, weil sie sich beobachtet fühlen, weil sie vielleicht Angst haben vor Konsequenzen, vielleicht sieht es ihr Arbeitgeber und so weiter. Und das kann Leute natürlich schon einschüchtern. Das so als positiven Punkt.
Ja, positiv, aber er ist zweischneidig, weil das Beispiel trifft natürlich völlig zu. Die Kamera hat genau diesen Effekt. In dem Moment, wo wir uns aber auf diese Kamera als Beispiel fokussieren, machen wir auch das eigentliche Problem klein, weil wir so tun, als wäre mit dieser Kamera irgendwas gelöst. Die Kamera mal weggedacht, haben wir immer noch eine Situation heute, wo jeder WLAN-Hotspot auf dem Weg im Grunde, na, nehmen wir an, das sind alles Vodafone-Hotspots oder Telekom-Hotspots, die ja in vielen öffentlichen Einrichtungen oder zumindest als Dienstanbieter im Hintergrund die Infrastruktur für diese WLAN-Hotspots stellen. Den wäre es relativ einfach möglich, über die bekannte Route den Weg einfach anhand der Hotspots nachzuvollziehen und dann über ein bisschen Zusatzwissen doch wieder zu identifizieren, wer da mitgelaufen ist. Oder die ganzen Smartphones, die in der Tasche hängen und über GPS über diese Bewegung Aufschluss geben und dann über De-Anonymisierung auch wieder sagen können, wer eigentlich beteiligt ist. Also die Idee, dass wir irgendwas erreichen, weil wir diese Kamera thematisieren, die ist natürlich irgendwo löblich, aber sie zeigt eben auch, wie völlig wahnsinnig die Vorstellung ist, überhaupt noch einen Zustand herzustellen, wo dieser Satz, den das Bundesverfassungsgericht ja gesagt hat, dass jemand weiß, wer was wann und welcher Gelegenheit verarbeitet, den wiederherzustellen, ist so unmöglich, dass man sich einfach fragt, was genau ist dann eigentlich noch der Wert von diesem Recht auf Selbstbestimmung, das das Bundesverfassungsgericht damals festgeschrieben hat.
Ja, andererseits können wir auch Mörder zum Beispiel überführen, genau dadurch, dass sich ihr Handy in einen Funkmast eingeloggt hat oder andere schwere Straftaten. Natürlich darf das nicht so weit gehen, dass man bei einem Autounfall, bei einem banalen Autounfall, wo nur Blechschaden entstanden ist, dann die Leute trackt, aber vielleicht ist die Grenze da manchmal noch ein bisschen zu wenig scharf und die Überwachungsmöglichkeiten noch zu groß, auch wenn man sich natürlich freut, wenn man schwere Straftaten dadurch aufklären kann. In den USA gab es so einen Fall, allerdings ganz interessant, der war nämlich andersherum. Da hatte sich jemand von einem Familienmitglied das Handy geliehen und auf diesem Handy lief Google die ganze Zeit mit. Das heißt, die Person wurde die ganze Zeit getrackt und die Person wurde dann zu Unrecht einer schweren Straftat verdächtigt und es hat sich herausgestellt, das war gar nicht die Person, sondern sie wurde fälschlich verdächtigt durch dieses Handy, was geliehen wurde. Vielleicht braucht es mehr Regelungen, damit wir uns diese Technik positiv zunutze machen können? Oder wie würdest du das lösen, diese Konfliktsituation? Oder siehst du es gar nicht als Konflikt?
Den Konflikt, den du beschreibst, das ist ja der klassische Konflikt zwischen den Gefahrenüberwachung für unsere Gesellschaft und der damit erreichten Sicherheit zur Abwehr von Verbrechen. Der Konflikt, der ist so unveränderlich da, wie die Antwort darauf schwer ist. Ich habe natürlich auf die Frage, wie löse ich das, um Gottes Willen, da müsste ich jede einzelne Technik mir anschauen und jeden Straftatbestand und jedes Mal eine Abwägung machen, welche Datenverarbeitungen sind gesellschaftlich hinnehmbar in der Fläche, welche Speicherung und Erhebung wollen wir hinnehmen, zum Schutze welcher Rechtsgüter und mit welcher Eingriffsintensität. Die Antwort habe ich offensichtlich nicht. Ich bin nur verwundert, weil der Ausgangspunkt war ja die Frage, gibt es positive Beispiele dafür, wo wir einzelne Maßnahmen betrachten und daraus irgendeine Gewissheit, irgendein tröstendes Gefühl von, ja, das Kämpfen um informationelle Selbstbestimmung, also ein Zustand, wo Leute wissen, was über sie verarbeitet wird, dieser Kampf, der ergibt Sinn, der hat Erfolg und der macht Mut und der motiviert mich. Und deswegen, mir ging es nur darum zu sagen, dass der Fokus auf diese Kamera, der ist zwar richtig, aber er lenkt auch ab. Und er lenkt davon ab, dass wir 40 Jahre nach dem Volkszählungsurteil eine technische Gesellschaft haben, in der Datenverarbeitung derart in unsere Gesellschaft, unseren Alltag eingewoben ist, dass das, was das Recht auf informierte Selbstbestimmung mal schützen wollte, nämlich im Zweifel die Fähigkeit von uns, in jeder Situation in Lage zu sein, ich weiß gerade, wer zuhört, ich weiß gerade, wer Informationen über mich speichert. Diesen Zustand, über den man streiten könnte, ob der überhaupt 1983 noch gegeben war oder im Ideal gegeben war, diesen Zustand können wir heute auf gar keinen Fall mehr herstellen. Das ist unmöglich.
Warum ist das unmöglich aus deiner Sicht? Kannst du da noch so einen kleinen Einblick geben?
Ich weiß nicht, ich glaube, jeder, der sich ansatzweise damit befasst, was heutzutage an Datenverarbeitung stattfindet, dem ist das so offensichtlich, dass es mir fast schwerfällt, das jetzt zu erklären. Aber ich würde das Beispiel bringen von normalen Alltagsinteraktionen. Ich bin im Supermarkt, ich laufe die Straße runter, habe meinen Einkauf in der Tasche und gehe nach Hause. Vielleicht besuche ich auf dem Weg noch eine Freundin oder ich gehe einen Kaffee trinken und an wie vielen Stellen mittlerweile über diverseste Technologie Spuren von mir verbleiben auf Servern von ich weiß nicht wie vielen Unternehmen und UnterauftragnehmerInnen und so weiter. Diese Frage mal jemandem zu stellen und zu sagen, also einem Durchschnitt Menschen, der diesen Alltag so durchlebt, dem die Frage zu stellen, weißt du eigentlich von Supermarkt, vom Bezahlvorgang, von Straße runtergehen, von Besuch in der Wohnung der Freundin, wo Alexa und Siri da sind, dann wieder nach Hause, noch einen Kaffee trinken, kurz ins WLAN in dein Café einloggen, bis nach Hause und da dann, keine Ahnung, Netflix gucken. Weißt du eigentlich, welche Daten da verarbeitet werden? Das ist ja der Idealzustand, den wir herstellen wollen. Darum geht es ja im ersten Schritt, um überhaupt die Selbstbestimmung zu ermöglichen, diesen Zustand des Wissens herzustellen. Ich glaube, niemand, der nicht entweder ganz naiv ist oder der wirklich ein wahnsinniger Crack ist, könnte diese Frage beantworten mit ja, weiß ich. Ich weiß genau, was an jeder Stelle an Daten verarbeitet wird. Und die Tatsache, dass diese Antwort eigentlich immer, nee, keine Ahnung, was verarbeitet wird, lauten würde, ist doch eigentlich der Beweis dafür, dass dieses Ideal, was das Bundesverfassungsgericht da vor 40 Jahren aufgestellt hat, kaum noch zu erreichen ist.
Zumal, selbst wenn man das versucht, zum Beispiel seine Alexa zu durchleuchten und zu verstehen, was sie da verarbeitet, wird es einem echt nicht leicht gemacht. Wir hatten ja auch eine Podcast-Folge zu Sprachassistenten und in der Vorbereitung wollte ich auch die Datenschutzhinweise zu Alexa lesen. Und das war so schwierig. Man musste sich so durchklicken und irgendwo in einem kleinen Unterlink habe ich dann die Informationen bekommen, die ich haben wollte. Aber sie war sehr kurz und knapp und es war nur eine grobe Info. Also selbst wenn man sich bewusst ist, da werden Daten verarbeitet und man möchte sich damit beschäftigen, wird es einem echt nicht leicht gemacht. Andererseits steht man natürlich vor der Frage, was mache ich denn? Verzichte ich jetzt auf meine Alexa? Wenn ich die Alexa nicht nutzen will, nehme ich vielleicht das Konkurrenzprodukt und so weiter. Das funktioniert vielleicht ein bisschen besser, weil es vielleicht ein bisschen intelligenter ist. Der Chip ist vielleicht ein bisschen besser und hochwertiger. Aber am Ende des Tages werde ich trotzdem mit aufgezeichnet. Und bei anderen Diensten, die haben sogar eine Monopolstellung. Da gibt es gar keine andere Auswahl. Also haben wir hier, wie du es richtig beschrieben hast, diese Diskrepanz zwischen Selbstbestimmung und Monopolen. Wie gehst du im Alltag denn mit sowas um?
Ich persönlich mache das so, dass ich nicht auf diese Dienste verzichte. Ich würde auch sagen, wenn du die Frage stellst, was machen wir jetzt, verzichten wir auf Alexa und gehen irgendwo anders hin, dann würde ich immer sagen, das ist auf gar keinen Fall die Lösung. Die Herausforderung auf einer individuellen Ebene, diese strukturell vorhandene, alles umfassende Datenverarbeitung irgendwie ja lösen zu können. Die Herausforderung ist meiner Ansicht nach weder zu leisten, noch ist sie die richtige Herausforderung, der man sich stellen sollte, weil es eben diese Problematik verschiebt auf die Ebene von einzelnen schwachen Akteuren in einem großen, großen Netzwerk und Getriebe, die am wenigsten daran ändern können. Selbst wenn ich mich entscheiden würde, WhatsApp nicht mehr zu nutzen und Twitter nicht mehr zu nutzen, Instagram nicht mehr zu nutzen, kein Smartphone mehr zu benutzen, all diese Dienste nicht mehr zu nutzen, ändern ja überhaupt nichts daran, was diese Dienste tun. Und dieses Ideal, ja, wenn wir aber alle einfach nur uns verbünden würden und wir würden alle nicht mehr WhatsApp nutzen, das ist halt Unsinn. Weil erstens, wir keine freien Akteure sind. Wir sind alle einem Markt unterworfen, wir leben alle in Abhängigkeiten und wir alle haben gewisse Freiheitsgrade, aber wir sind alle irgendwo abhängig davon, diese Dienste nutzen zu müssen. Und diejenigen, die sagen können, ich kann darauf verzichten, auf Twitter zu sein, ich kann auf Mastodon sein, diejenigen, die das können, statt WhatsApp Signal zu nutzen, da denke ich immer, na, Applaus, finde ich toll, mach das auf jeden Fall. Ich würde aber immer verhindern wollen, dass aus diesen Einzelfällen für Menschen, die es nicht können, so ein leichtes Shaming entsteht, weil es eben schlicht und ergreifend die meisten nicht können. Und die, die es nicht können, und das fängt bei mir schon relativ niedrigschwellig an, also nicht können heißt im Grunde, einen ganz normalen Alltag zu haben. Wer einen ganz normalen Alltag hat, für den sind die Dienste nicht verzichtbar. Und diese Menschen, die große Masse von Leuten, sollte sich schlicht und ergreifend nicht schuldig fühlen müssen, sich nicht, so wie du es gerade geschildert hast, bei jeder Anschaffung erstmal mühselig durch Datenschutzbedingungen zu klicken, weil es einfach nicht leistbar ist. Das machen wir in ganz vielen anderen Bereichen ja auch nicht. Also im Umweltschutz, im Lebensmittelrecht oder im Straßenverkehr haben wir uns schlicht daran gewöhnt, dass wir mit einem gewissen Vertrauen in die Regelungen für diese allgemeinen Dienste und Infrastrukturen herangehen und sagen, wenn ich im Supermarkt Milch kaufe, dann wird da schon kein Gift drin sein. Darauf vertraue ich einfach. Wenn ich in ein Dorf gehe, meinetwegen Ferienwohnung beziehe und ich ahne, da ist irgendwo vielleicht ein Kraftwerk in der Nähe. Ja, meinetwegen sogar Atomkraftwerk. Dann gehe ich davon aus, dass es staatliche Schutzvorkehrungen gibt, die verhindern, dass ich gerade mich lebensgefährlich verstrahle. Das sind alles Erwartungen, die wir haben an Strukturen, die wir brauchen, um zu existieren, wo wir uns es auch nicht leisten könnten, irgendwie jedes Mal auf dem Milchkarton Bücher durchzulesen, welche Inhaltsstoffe hier drin sind, damit ich dann eine informierte Entscheidung treffen kann, ob ich diese vergiftete Milch kaufen will oder für 10 Cent mehr die weniger vergiftete Milch. Das kann ich einfach nicht machen. Dann funktioniert mein Alltag nicht mehr. Ich habe nicht so viel Zeit. Ich habe auch nicht genug Zeit, jedes Mal, bevor ich mein Auto anmache, irgendwie Warnungsbanner wegzuklicken und mich zu informieren. Übrigens, heute gehen die Bremsen nicht und der Gurt ist auch kaputt und der Beifahrer-Airbag, aber sie haben ja keinen Beifahrer gerade. Also ist das doch verzichtbar. Oder klicke ich mich durch? Ich kann auch nicht an jedem Ortsschild erstmal, Achtung, hier in diesem Ort sind folgende Schwermetalle im Boden. Wir informieren Sie, damit Sie selbstbestimmt entscheiden können, ob Sie hier weiterfahren wollen oder nicht. Ich sage, ganz ehrlich, so funktioniert das Leben nicht. Und so funktioniert das Leben auch nicht in einer digitalisierten Gesellschaft, wo wir uns im Grunde, um einen Ansatz von Kontrolle zu behalten, irgendwie erstmal Jahre diesen ganzen Texten widmen müssten.
Es ist also ganz offensichtlich, der Markt an sich kann das nicht regeln, aus genau den Gründen, weil wir uns alle nicht organisieren könnten und nicht darauf verzichten könnten. Wie wäre es denn jetzt mit einem TÜV-Siegel für Datenschutz, irgendein Siegel oder ein Datentreuhänder und so weiter? Was hältst du von solchen Lösungen? Wie schätzt du die ein durch Reglementierung?
Diesen Plan, den du da beschreibst, der wird ja von relativ vielen auch mittlerweile vertreten. Also wer nun darüber wacht, dass Regeln eingehalten werden, ist letztendlich ja egal, ob das jetzt, na, um das mal wieder zu übertragen, die Lebensmittelaufsichtsbehörden sind oder das Kraftfahrtbundesamt oder irgendwelche Umweltbehörden oder jetzt bei uns im Datenverarbeitungsfall irgendwelche Treuhänder oder sowas. Entscheidend ist, dass wir, meine ich, dass wir uns lösen von dieser Vorstellung, dass wir auf der Transparenzebene noch irgendwie hantieren müssen, dass wir irgendwie mehr Transparenz schaffen wollen. Wir haben sowieso schon zu viel Transparenz. Kein Mensch kann diese Transparenz überhaupt noch verarbeiten, weil wir erschlagen werden mit transparenten Informationen, die wir theoretisch zur Kenntnis nehmen könnten, auf der wir dann theoretisch irgendwelche selbstbestimmten Entscheidungen treffen könnten. Davon müssen wir schlicht uns verabschieden und uns die Frage stellen, was sind denn ja Leitplanken, allgemeine Vorgaben, die wir machen, damit wir einen ansatzweise Ausgleich zwischen den gesellschaftlich vorteilhaften Effekten der Digitalisierung und den gesellschaftlich nachteiligen Effekten haben? So, da kann man jetzt sich alle möglichen Bereiche angucken, Datenverarbeitung im Gesundheitswesen, Datenverarbeitung im Bereich von Monetarisierung von Webinhalten, also jetzt Werbung zum Beispiel. Und dann stellen wir uns einfach die Frage, was finden wir denn noch in Ordnung? Und dann sagen wir als Staat oder als Gesellschaft halt so, das ist die Grenze. Und dann sind wir diese ganze Diskussion um Transparenz und Einwilligung und Selbstbestimmung irgendwie los und auch die Überforderung der Leute und sagen einfach, meinetwegen, na, gutes Beispiel ist immer das Werbebeispiel, weil es so plastisch ist, wir sagen einfach, nur noch Kontext, abhängige Werbung, keine personalisierte Werbung mehr. Einfach, weil wir diese Effekte gesellschaftlich nicht für händelbar halten. Die personalisierte Zuschneide von Inhalten ist so gefährlich, so toxisch und so missbrauchsanfällig, die kriegen wir gesellschaftlich nicht in den Griff, genauso wenig wie wir Atomkraft in den Griff kriegen, da lassen wir die Finger von, darauf einigen wir uns und das machen wir auch nicht, es sei denn bla 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 willigt ein. Wir sagen einfach Grenze, so weit und nicht weiter und dann regeln wir einfach eine zulässige Art und Weise der Monetarisierung, dann hat das natürlich wirtschaftliche Folgen für die Leute, aber wir leben eben nicht nur in einem auf wirtschaftlichen Erfolg ausgerichteten Gesellschaft, sondern auch in einer Gesellschaft, in der wir andere Güter haben, die wir möglichst zur Blüte kommen lassen wollen. Und dann sagen wir einfach, hier sind die Grenzen, hier sind die Regeln, die werden eingehalten. Und wer sie dann vollzieht, überprüft, das ist im Grunde ganz egal.
Du hast gerade noch den Punkt der Einwilligung eingeworfen. Das ist auch etwas, was mich sehr stört. Wir werden überall gefragt, im Internet oder bei der Friseurin und, ob wir in die Datenverarbeitung einwilligen. Und manchmal ist es einfach komplett falsch, also so rein rechtlich dort eine Einwilligung sich einzuholen. Und dann legitimieren wir etwas, das völlig rechtswidrig ist oder was gar nicht okay ist, was wir eigentlich gar nicht wollen. Und das legitimieren wir mit einem Klick oder mit unserer Unterschrift. Und das persönlich ärgert mich auch tierisch im Alltag. Sind das die Punkte, die dich stören an dem Begriff der Datensouveränität? Denn in der Vorbereitung hatte ich so das Gefühl, das wird eine Pro-Kontra-Diskussion, dass du diesen Begriff der Datensouveränität eher ablehnst. Ich hoffe, ich unterstelle dir nichts.
Du unterstellst mir nichts. Also derzeit würde ich tendenziell in Richtung Ablehnung gehen, aber ich würde den Begriff Datensouveränität von, das sagte ich ja eingangs, von der Diskussion um den Begriff informationelle Selbstbestimmung und damit hängt die Einwilligung zusammen, trennen. Und meine Kritik an der Idee, die Digitalisierung über Transparenz und Einwilligung zu regeln, das ist eine eigenständige Kritik, die überschneidet sich ein bisschen, aber das ist eine eigenständige Kritik. Meine Kritik an dem Begriff Datensouveränität hat noch darüber hinaus ganz andere, davon unabhängige Gründe. Aber zuerst mal wollte ich sagen, volle Zustimmung, was du sagst, zur Einwilligung. All das, was wir gerade besprochen haben, dass das oft auch eine Farce ist und dass es eigentlich gar nicht leistbar ist, diese Informiertheit herzustellen. Darüber hinaus empfinde ich das genau wie du, deswegen ist es so schön, dass du das sagst, dass die Einwilligung darüber hinaus oft auch als Legitimation für extrem gesellschaftlich unerwünschte Datenverarbeitung herhalten muss und dann so eine Art, also rein formal, das natürlich legitimiert, also die Einwilligung wird dann wirksam eingeholt und meinetwegen ist die auch gültig und informiert, zumindest theoretisch informiert, weil wir hätten ja lesen können, was und so weiter. Aber dann hört so ein bisschen die Prüfung auf Und wenn wir zum Beispiel uns angucken, wir haben extrem toxische Wirkungen von Instagram auf junge Menschen zum Beispiel. Das basiert alles irgendwo auf Datenverarbeitung, aber das ist rein formal alles von der Einwilligung gedeckt, die Datenverarbeitung. Dann ist doch die Frage, welchen Wert hat denn eine Einwilligung, die außer den Voraussetzungen Informiertheit, Ausdrücklichkeit und Freiwilligkeit gar keine eigene Werteentscheidung kennt, weil man mit der Einwilligung ja praktisch alles legitimieren kann, solange man nur vorher informiert, worum es geht und die Leute freiwillig einwilligen. Wenn das wirklich alles ist, was die Einwilligung liefert, dann sehe ich das wie du, dass man im Grunde sagt, ja, aber das macht doch das, was am Ende passiert, nicht besser. Das ist dann doch wirklich nur eine Fassade von Rechtmäßigkeit, aber die Werte, die wir schützen wollen im Datenschutzrecht, die werden ja gar nicht geschützt. Das ist reine Schminke auf ein sehr hässliches Schwein. So, das ist alles die Debatte um, wie reguliere ich aktuelle digitale Bereiche unserer Gesellschaft. Da ist meine Bitte und mein Plädoyer immer, um Gottes Willen, hört bitte mit Einwilligung auf. Das führt überhaupt nirgendwo hin. Das sickert auch so langsam in den Mainstream, habe ich das Gefühl. Ich habe jetzt gestern aber wirklich nur überflogen gesehen, dass in den USA ein Gesetzesvorhaben in der Diskussion ist zur Regulierung von personalisierten Inhalt und Werbung im Netz, wo ich dann natürlich sofort erstmal diesen Gesetzentwurf durchgesucht habe nach Consent, Agree und so weiter. Und ich war ganz berauscht und beglückt, dass tatsächlich da wohl mal ein Gesetzesentwurf gemacht wurde, in dem die Einwilligung nicht als Hintertür eingebaut wurde. Und das ärgert mich eben auch an all diesen großen Digitalisierungsgesetzesvorhaben, die wir aktuell in Europa kommen sehen, also E-Privacy-Verordnung, Digital Service und Digital Markets Act. Überall fangen die Sätze genauso an, wo man sagt, ja, ganz genau, irgendwie verboten ist, nicht zulässig ist oder das und das nur unter der Bedingung dies und jenes. Und dann freut man sich und liest Absatz 2, Buchstabe B oder irgendwie noch nächster Paragraph oder Artikel. Es sei denn, die Betroffenen haben nach den Bedingungen der Datenschutzgrundverordnung eingewilligt. Und jedes Mal denkt man, Leute, ihr wart so kurz davor, warum reißt ihr alles, was ihr aufbaut, mit eurem Schwanz wieder ein?
Du sagst es ganz genau, man müsste an Google, Amazon und Co. eigentlich mal rangehen. Also diejenigen, die nicht gut mit unseren Daten im Grunde umgehen, und viele von uns wissen das auch, nur auf das kleine Gerät, was dann in unserer Tasche steckt, brechen wir das dann vielleicht nicht runter oder reden uns das vielleicht schön, ich weiß es nicht, um es dann mit gutem Gewissen benutzen zu können. Auf jeden Fall hast du super tolle Perspektiven eingebracht, also das mit der Transparenz und der Einwilligung, das war sehr wertvoll, dass wir das heute besprochen haben, dass du deine Sicht nochmal dargelegt hast. Du hast auch einen sehr, sehr guten Artikel auf Netzpolitik zum Thema Datensouveränität und Einwilligung geschrieben, den ich auch gleich verlinke. Über diesen Artikel bin ich darauf gekommen, dich danach zu fragen, ob du mit mir darüber sprechen möchtest. Und ich habe auch sehr viel dazu gelernt und ich glaube, wir haben doch ein paar Gemeinsamkeiten gefunden, was mich ganz besonders freut. Und jetzt darf ich dir noch die letzte Frage stellen und zwar, was ist das so für dich persönlich?
Mein Problem mit der Datensouveränität ist gar nicht so sehr all das, was ich gerade sagte bezüglich dieser Sinnlosigkeit von Einwilligung, Selbstbestimmung und Transparenz bei der Regulierung von Diensten und so weiter. Der Begriff Datensouveränität wird nach meinem Gefühl aktuell ganz primär in einem Kontext benutzt, in dem es darum geht, Staaten, Nationalstaaten oder auch Europa handlungsfähig zu halten und ihr Gewaltmonopol zu sichern. Und die Akteure, die Datensouveränität primär benutzen, sind Akteure, denen es darum geht, eigene wirtschaftliche oder eigene, ja im Grunde Herrschaftsinteressen durchzusetzen und diese Souveränität auch auf dem digitalen Bereich zu schützen. Das ist aber für sich ein Begriff, der dann dazu führt, dass zum Beispiel die Frage, ob wir unsere Grenzen in Anführungsstrichen schützen vor Geflüchteten und dann sagen, ja, wir bauen jetzt voll datensouverän, unabhängig von Apple Cloud Services und Microsoft Cloud Services hier eine Infrastruktur zur Verarbeitung von Daten von Schutzsuchenden auf, die dann Frontex nutzt, um was auch immer zu machen, dann ist der Begriff Datensouveränität zwar technisch richtig, weil wir meinetwegen europäische Behörden unabhängig machen und ihre Souveränität, also das europäische Monopol, Gewaltmonopol hinsichtlich der Bearbeitung von Migrationsströmen sichern. Aber das heißt eben noch lange nicht, dass die mit dieser Souveränität durchgesetzten Interessen menschenwürdig sind. Und deswegen ist der Begriff Datensouveränität mindestens unglücklich offen gegenüber solchen ja, Akteuren, die ihn mit sehr zweifelhaften, sehr schlechten Motiven füllen und auch füllen können. Und wenn wir ihn unkritisch benutzen und ihn zum Beispiel benutzen als Synonym für so digitale Selbstverteidigung oder internationale Selbstbestimmung, dann ist das, ja, wenn man das positiv ausdrücken will, maximal ein bisschen unglücklich, aber eben auch, wenn wir uns dem nicht bewusst sind, ein Risiko, weil wir einen Begriff weiter im Leben erhalten, weil wir ihn weiter positiv framen, er aber im Mainstream dann sofort als, ja, hier, da ist doch Datensouveränität, da gibt es sogar total optimistische und freundliche Menschen, die reden von Datensouveränität, der Begriff wird so eingeblümt und alle freuen sich und dann wird er aber benutzt in einer brutalen, brachialen, imperialistischen Art und Weise. Und diese Gefahr würde ich gern vermeiden, deswegen benutze ich den Begriff Datensouveränität im Alltag, außer wenn ich ihn kritisch betrachte, gar nicht.
Hinter Cookies, Einwilligungen und Smart Speakern steckt einfach so viel mehr. Da tun sich wirklich Grundsatzfragen auf. Inwieweit Einwilligungen notwendig sind, Verbraucher überhaupt freiwillig einwilligen oder vielleicht eher einem System an Monopolen ausgeliefert sind.
Mich hat Malte total überzeugt. Er hat mir viele neue Impulse gegeben, insbesondere was mehr Transparenz und mehr Einwilligung angeht, dass sie nicht unbedingt die Lösung für das Problem sind. Und ich bin gespannt, ob es bald Wege geben wird, die es uns in Zukunft erlauben, mehr Datensouveränität zu haben. Nichtsdestotrotz werden wir weiterhin in diesem Podcast Aufklärung zu bestimmten datenschutzrechtlichen Themen und zur Datensouveränität betreiben. Denn irgendwo muss man ja anfangen.
Ja, gerade bei der Transparenz habe ich mich auch gefragt, wer sich wirklich die Zeit nimmt, sich alles durchzulesen. Und auf der anderen Seite auch die Frage gestellt, wer es sich überhaupt leisten kann, auf werbefinanzierte Tarife zu verzichten. Ich glaube, da müssen wir uns alle so ein bisschen an die eigene Nase packen.
Du sagst es. Wir hoffen, dass diese Folge hilfreich war und euch gefallen hat. Hört doch beim nächsten Mal wieder rein, wenn wir wieder über Dasu sprechen. Habt ihr Fragen zu Dasu, schickt uns eine Mail an hallo@dasu.law oder schickt uns einfach eine Nachricht auf Twitter oder Instagram. Und lasst uns unbedingt ein Abo da.
Bis bald.
Bis bald.
Dasu ist eine Produktion der Kanzlei Filusch. Mehr Infos findet ihr auf unserer Webseite dasu.law. Die Redaktion besteht aus Anja Lindenau, Eileen Weibeler und Carina Filusch. Der Jingle wurde komponiert von Mauli. Die Idee zu Dasu hatte Axel Jörs. Das Cover hat Elen Baum erstellt. Beraten wurden wir von Susan Stone. Editiert wurde der Podcast von Christoph Hinners.